Und ich finde, das ist ein totaler Gamechanger. Ich mag das Wort Gamechanger, merkt ihr. Aber, nee, oder Dealmaker, noch viel besser, yo. Aus zwei Gründen. Einmal, wenn ihr schon mal da seid, um euch das anzugucken, der Kunde hat Hemmungen, euch ohne Auftrag wieder wegzuschicken. Das muss man einfach schon mal sagen. Ja, also es ist verkaufspsychologisch total klug, dahin zu gehen, zu gucken, ein Angebot zu machen, weil du kannst dir relativ sicher sein, du bist der Einzige, der da aufkreuzt und erstmal sagt, ich komme vorbei, kostet sie nichts, ich gucke mir das an und dann sprechen wir das ab. Dann ohne Auftrag rauszugehen, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich tatsächlich, es sei denn, du führst dich auch wie die Axt im Walde.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Oh Gott, ich räusche mich erstmal ein wenig. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Und mein Name ist nicht Anne Brackhoff.
Sondern Patrick Bayer. Und wir freuen uns ganz sehr, dass wir uns heute hier mal wieder in etwas größerer Runde versammelt haben, weil Patrick und ich, nachdem wir so viel alleine erzählt haben, uns immer freuen, wenn wir ganz hochkarätige und hervorragende Gäste begrüßen dürfen in unserer Runde. Wir haben nämlich heute zwei Cäsars mitgebracht. Cäsar ist ja unser Coaching für Existenzgründen im Sachverständigenwesen. Und weil wir dachten, wir wollen die Probleme und Herausforderungen von Leuten, die sich wahrscheinlich an der gleichen Stelle befinden wie ihr, die uns zuhört, einfangen, haben wir heute mal Michael Issinger und Benedikt Pistrono zu uns eingeladen. Und ich würde mich ganz freuen, wenn ihr euch einfach mal kurz vorstellt. Benedikt, vielleicht magst du mal kurz anfangen.
Ja, genau. Benedikt Pistrono aus Koblenz. Ich habe mit einem Kompagnon zusammen unser Sachverständigenbüro gegründet. Wir kennen uns schon lange, so das heißt, da herrscht schon irgendwie auch so ein bisschen Urvertrauen, glaube ich, was da in der Sache ganz gut ist. Man kann sich mal die Meinung sagen, wenn man vielleicht nicht so auf einer Wellenlänge ist, was auch ganz gut ist, und danach kann man relativ gut wieder sagen, Schwamm drüber, aber ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt in so einer Partnerschaft, dass man auch mal Themen anspricht, die vielleicht ja nicht so toll sind.
Das ist wohl wahr, tatsächlich. Ich habe mal von einer Kollegin gehört, die hat eine Mediation mit ihrer Geschäftspartnerin gemacht, weil es unausgesprochene Dinge gab. Nein, sehr gut. Ich sehe, an deiner Wand hinter dir hängen ja zahlreiche Urkunden. Benedikt, vielleicht mal ganz kurz, wie war bisher so dein Werdegang? Wo stehst du gerade im Sachverständigenwesen?
Ich komme aus der Immobilienwirtschaft. Ich habe auch Immobilienkaufmann und dann Bauwirtschaftsingenieur studiert. Und dann war ich auch bei Projektentwicklungsgesellschaften und immer wieder wurde man auch auf das Thema halt auch von Freunden und Bekannten angesprochen und ja, eigentlich hatte man schon relativ viel Ahnung, aber man hatte es auch auf dem Papier nicht. Und dann haben wir uns halt irgendwie Gedanken gemacht und kam auf das Sachverständigenwesen, weil wir irgendwie auch zu dem Schluss kamen, dass das irgendwie eine schöne Sache ist, die wirklich immer geht. Also egal welche Wirtschaftslage, natürlich wird es da auch Höhen und Tiefen gehen, aber es wird trotzdem auch in einer Krise, wird geschieden, wird geerbt, wird gestorben. Und das läuft dann also immer weiter. Natürlich gibt es ja auch, denke ich, Ups und Downs. Aber das war so einer der Hauptausschlagpunkte, dass wir da hingegangen sind und halt einfach nochmal gesagt haben, okay, wir machen den Schritt zu der Ausbildung inklusive der Zertifizierung.
Das heißt, ja, du bist jetzt zertifizierter Sachverständiger.
Genau.
Großartig. Okay. Da steigen wir auf jeden Fall nachher nochmal genauer drauf ein. Aber ja, du hast recht, ich finde immer dieser Satz, Scheidung und Tod sind des Maklers Brot. Das stimmt, aber Scheidung und Tod sind des Sachverständigen Brotkorb, finde ich, trifft eigentlich noch was viel mehr zu. Michael, wir freuen uns ganz, ganz sehr, dass du da bist. Du bist auch derjenige von uns mit dem professionellsten Hintergrund hier tatsächlich. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
Ja, Michael Issinger, komme aus Windesheim, war 35 Jahre ITler und habe dann so vor 5 Jahren angefangen als Immobilienmakler mit meiner Frau und Schwägerin und dann so als Mitte 22 dann irgendwann der Umschwung kam und die Verkaufspreise nicht mehr umzusetzen waren, kam bei mir die Frage, wie kommen eigentlich die Immobilienpreise und Werte zustande? Das war der erste Einstieg so mit Immobilienbewertung. Und habe dann damit angefangen. Und im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich vielleicht doch ein bisschen mehr beschäftigen müssen mit den verschiedenen Titelzertifizierungen und was das alles bedeutet für öffentliche Bestellung. Das habe ich dann erst während meiner Ausbildung gelernt. Mhm. Wäre ich vielleicht einen anderen Weg gegangen, keine Ahnung. Das sollte man sich vielleicht vorher mal genau überlegen, wo man hin will, weil genau wie da unten die Zertifikate an der Wand dann teilweise auch benötigt werden für spezielle Gutachten, um die Akzeptanz zu kriegen.
Das ist aber total spannend. Da würde ich tatsächlich gerne super gleich mal eingrätschen. Was hättest du denn gern vorher gewusst, bevor du es gemacht hättest? Also was wäre denn so ein Punkt, gesagt, das hast du danach erst erfahren und das hat dich sehr überrascht, im Negativen vielleicht?
Negative nicht, aber wenn man mal guckt, wer macht denn die große Werbung? Die große Werbung sind die großen Firmen, nehmen wir mal Dekra oder Sprengnetter. Na, die IHK macht ja keine Werbung für ihre öffentliche Bestellung.
Das
und dahin zu kommen, dass man erstmal versteht, was das bedeutet, wie der Ausbildungsweg dahin ist, der ja auch sehr, sagen wir, auch nicht wirklich begleitet. Momentan, BVS hat ja, glaube ich, kein Mentorenprogramm oder wollte eins vorstellen in Berlin. Ich weiß nicht, ob es gemacht hat. Da gibt's halt nichts in der Richtung. Das heißt, im Endeffekt sind die großen Konzerne wie Dekra mit ihrer Ausbildung oder Sprengnetter die großen. Ich hatte bei Sprengnetter angefangen mit dem Marktwertmakler, der ganz weit unten anfängt, aber wirklich toll war. Also war ein wunderbarer Einstieg, weil von der Grundlage lebt man ja im Endeffekt während der Ausbildung ja auch, wenn die gut ist, kann man gut aufbauen. Na, und dann gibt's halt so Punkte, auch bei der Dekra. Ich war noch keine 5 Jahre Makler, dann akzeptieren sie den Abschluss nicht, also die Prüfung. Für die Prüfung muss man dann 5 Jahre warten, um dann anfangen zu dürfen. Da geht's dann halt los. Ja, und das, wenn man das vorher halt wüsste, welche Wege gibt's, welche Abkürzungen, macht's halt einfacher.
Das ist super spannend, weil wir ja, also Anne, ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt noch machst, dieses, ich sag mal, vor der Ausbildung nochmal dieses kurze Webinar, machst du nicht mehr, ne? Also,
nein,
weil die Erkenntnis tatsächlich nämlich war, dass es total schwierig ist. Ich habe selber Leute in der Ausbildung sitzen, die Ausbildung gebucht und bezahlt haben und selber gar nicht so wirklich wissen, was sie in welchem Zusammenhang wo machen müssen, ne? Und das ist wirklich ein Thema, das hast du total häufig, ja, dass diese Erkenntnisse erst später kommen. Und ich sag mal, ich finde das so bemerkenswert, weil wir reden ja, also so eine Sachverständigenausbildung all in all, würde ich mal sagen, mit allem drum und dran und vielleicht noch ein paar Übernachtungskosten und was weiß ich was, liegst du ungefähr bei 15.000 Euro.
Ja.
Und dann nicht zu wissen, was du am Schluss eigentlich damit anfangen kannst, ja, ist richtig krass. Und das sehe ich aber auch, ne? Also ich sehe das, ich habe ja schon auch für verschiedene Bildungsanbieter gearbeitet, da arbeite für verschiedene Bildungsanbieter und die haben alle irgendwie so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, es kam jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder das Thema der zertifizierten Sachverständigen auf. Ja, was dürfen die, weil auch unter anderem das Finanzgericht Berlin-Brandenburg gesagt hat, naja, steuerliche Wertermittlungen, eigentlich aus unserer Sicht dürfen das zertifizierte Sachverständige gar nicht machen, weil die DAX gar keinen Akkreditierungsauftrag hat. Also die hat das irgendwann mal vor ewigen Zeiten in Frage gestellt. Und das ploppt immer mal wieder hoch. So, und das sind so Dinge, wo ich mir denke, es ist halt auf der einen Seite natürlich schon schwierig, das zu durchblicken. Auf der anderen Seite auch schwierig, das zu verstehen. Also, ja. Zu transportieren, so rum, ne? Also, weil ja, du hast ja nicht, ich sag mal, jemanden, die haben alle den gleichen Bildungsstand, weiß ich nicht, wie bei einem Studium, ne? Die haben alle ihr Abi und wollen jetzt studieren und die haben alle den gleichen Kenntnisstand, sondern du hast da vom Bürokaufmann über die Industriekauffrau, Makler, Hausverwalterin, du hast ja alles dabei. Und das ist natürlich total crazy, das irgendwie übereinander zu bekommen und dann natürlich mit diesen ganzen Zulassungsvoraussetzungen, die ja dann untereinander auch alle unterschiedlich nochmal sind, auf einen Weg zu bringen, ne? Ja, das stimmt. Und da fehlt Beratung, da bin ich hundertprozentig bei dir.
Das Herausfordernde finde ich ja nicht nur, dass die Sachverständigen das ja teilweise nicht ganz nachvollziehen können, also diejenigen, die sich gerade in Ausbildung befinden, sondern auch die Kunden. Ja, weil natürlich auch ein Kunde erstmal differenzieren muss, wann brauche ich wen, was kann jetzt jemand anders und wen muss ich mit denn nehmen, wenn ich jetzt beispielsweise finanzwirtschaftlich ein Thema habe. Was ganz viele Hörer immer und immer wieder interessiert, ist das Thema, wie komme ich am Anfang an Aufträge ran? Ja, also neben den
Hörerinnen auch.
Habe ich das nicht gesagt, das tut mir leid. HörerInnen interessiert, ist wie gesagt das Thema Auftraggeberpotenziale. Und jetzt sitzen ja mit euch beiden hier zwei am Start, die sich ja etabliert haben. Deswegen Frage an dich, Benedikt, was waren so deine Anfänge? Also womit hast du am Anfang, was hast du akquisemäßig gestartet und was hat funktioniert? Was hat vielleicht auch nicht funktioniert? Und was waren so deine Schwerpunkte ganz am Anfang? Wo stehst du jetzt?
Was haben wir probiert? Also ich glaube, dass wir dadurch, dass wir hier ganz, ganz gut vernetzt sind, haben wir halt einfach die Akteure am Immobilienmarkt, sei es Makler, Notare, Rechtsanwälte und so weiter, alle angesprochen. Wobei man sagen muss, Notare sind dann natürlich auch zurückhaltend, weil die eigentlich hier, also gerade hier, ich glaube, in anderen Bundesländern gibt es ja, dass sie dann auch noch als Rechtsanwalt tätig sein können. Hier sind sie halt unabhängig, so das heißt, die sind da eher zurückhaltend, da jemand zu empfehlen. Haben halt eigentlich, also die wir kennen, sag ich jetzt mal, unser Netzwerk angesprochen und darüber kam dann schon was. Ja, und dann haben wir relativ schnell angefangen, halt eine Website aufzubauen. Und darüber, würde ich sagen, ist jetzt halt die Privatkunden, die darüber kommen, halt über Webseite, über Google, das so das Hauptsächliche.
Mhm. Was ich interessant daran finde, ist, dass ich immer wieder als Story höre, dass die Sachverständigen, wenn sie gründen, erstmal auf berufliche Netzwerke zurückgreifen. Also dass quasi der B2C-Bereich im Sachverständigenwesen eher von nachgelagertem Interesse ist. Ist das, habe ich das richtig wahrgenommen? War das bei euch auch so?
Nee, dann kam es vielleicht falsch rüber. Also ich glaube, also natürlich hat man noch auch aus dem Freundes- und Bekanntenkreis Aufträge erhalten. Aber ja, für uns war es jetzt irgendwie das Ziel. So, natürlich ist das aus dem Freund- und Bekanntenkreis, kommt das auch mal vor. Aber ich glaube jetzt, ich weiß es jetzt nicht, mein guter Freund aus Schulzeit, der braucht jetzt nicht alle zwei Wochen ein Gutachten. So, das war halt einfach so der Punkt. Natürlich kommt das mal vor. Irgendwie, wenn die, ja, was auch immer, Erbe vorbereiten oder was auch immer. Aber das hat so ein laufende Aufträge. Natürlich auch, ja, immer mal wieder aus Freunden und Bekanntenkreis kommen, aber dann doch eher, glaube ich, aus dem B2B-Bereich.
Okay. Ja. Michael, du bist da ein bisschen technischer unterwegs gewesen, ne? Könnte man sagen.
als Makler ist man immer irgendwie mit viel Werbung unterwegs. Darf man nicht vergessen, wir leben ja von Werbung und Gebäude anzupreisen. Ich habe die letzten zwei Jahre nichts anderes gemacht, als bei Facebook mal alle meine Ausbildungsschritte mal gepostet. Das ist faszinierend, wenn man so, 7000 Follower hat, wie schnell man wahrgenommen wird mit dieser Ausbildung. Und dann kommen auch schon die ersten Anfragen. Ja, oder auch immer wieder mal Angebote, kannst mein Haus gerne mal bewerten zum Testen. Ist echt lustig, also man muss drüber sprechen. Also es ist nicht einfach so nach dem Motto, ich habe die Urkunde jetzt an der Wand hängen, jeder weiß das. Nee, das wissen die garantiert nicht. Ja, also man muss wirklich nach außen tragen, auch wenn man auf einer Party ist, ich habe gesehen, du machst ja schon so lange. Das ist faszinierend, dass Resonanz da kommt. Ja, also wenn man das wirklich konsequent macht, dann passiert da auch was. Also nicht einmal da im Vierteljahr, sondern wirklich da alle zwei, drei Wochen mal irgendein neues Zertifikat oder neue Gutachten oder irgendwas reinposten, damit die Leute sehen, immer da passiert was. Und dann habe ich jetzt die letzten zwei Wochen mal so ein Projekt gestartet. Ich habe mal 122 Anwälte angeschrieben im Umkreis von 50 Kilometer zum Thema Familienrecht, um mal zu wissen, ob die überhaupt die Unterschiede zwischen DEKRA Zertifizierung überhaupt kennen und was die überhaupt suchen und wo ihr Schmerzpunkt ist.
Spannend, genau, davon hattest du im Cäsar berichtet und da war ja, ich sag mal, das Feedback sehr gespalten. Ja, also du hast ja quasi, ich finde das immer noch richtig gut, du hast ja gar nicht mal Werbung gemacht, sondern du hast ja die Leute, also die Rechtsanwälte und Rechtsanwältin, befragt. Ja, um mit denen quasi ins Gespräch zu kommen. Wie ist das Feedback da? Die Resonanz? Gibt es da was?
Genau, ich habe also eine ganz einfache Frage gestellt, so, wo ist der Schmerzpunkt, ja, wenn man jetzt ein Gutachten benötigt, weil ich herausfinden wollte, wer beauftragt denn eigentlich den Sachverständigen oder den Gutachter? Ist das der Betroffene selber, ja, oder ist es der Anwalt für den Betroffenen? Habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden, wer primär dann den Auftrag bekommt, weil ich habe bei ein paar mitbekommen, nach dem Motto, mein Anwalt hat gesagt, ich brauche einen, jetzt suche ich mir einen.
Ja.
Resonanz 2. Also von 122 haben sich 2 gemeldet.
Oh. Also nein,
fast gar nichts. Also es war echt spannend, aber da war eher so habe ich festgestellt, die kennen da kaum Unterschiede. Das ist für die alles, ob das Sachverständige, Gutachter, ob das jetzt DEKRA, ob das öffentlich bestellt, das ist denen irgendwie, die verstehen die Unterschiede überhaupt nicht.
Also wenn du in so einer Kaltakquise-Geschichte bist und solche Cold Calls machst, ja, oder auch Mails, die ja wettbewerbsrechtlich so ein bisschen schwierig sind, als Werbung, ne, muss man immer sagen, als Werbung schwierig sind. Wenn du aber die anschreibst und sagst, ne, ich habe da mal eine Frage, ja, wo ist denn Ihr Schwerpunkt, ich möchte das System besser zu verstehen, dann finde ich ja schon einen sehr geschickten Schachzug. Und dann sagt man ja immer, man hat so eine Response-Quote von 1%. Also dementsprechend liegst du schon deutlich drüber. Das muss man einfach mal sagen. Aber wir haben das auch beides. Ne? Wir haben sowohl Rechtsanwälte, die immer sagen, hier rufen Sie mal bei Bayer an, oder aber die tatsächlich auch direkt das Ganze beauftragen, zum Beispiel, weil ihre Mandantinnen und Mandanten einfach schon zu alt sind und das einfach nicht können. Wir haben ja leider hier auch immer wieder so Familienauseinandersetzungen, wo dann irgendwie ein Beteiligter jenseits der 80 ist oder sowas, ne? Und dann übernehmen die Rechtsanwälte das schon mal, ja. Das Feedback war dann letzten Endes, wo ist denn der Schmerzpunkt?
Also mir kommt so vor, als wenn die gar keinen haben. Also viele haben, also der eine hat so einen festen Gutachter, den man nimmt. Na, der ist zwar auch vom Rentenalter, wie bei vielen anderen auch.
Ja.
Da kam dann das Angebot, dass wir da vielleicht, dass er mich vermittelt mit ihm. Auch ganz spannend. Mhm. Ja, ob da vielleicht eine Büroübergabe ansteht, ich weiß es nicht. Aber es ist, gerade das finde ich auch spannend. Also ich bin ja Einzelkämpfer, ich habe kein gemeinschaftliches Büro mit einem Partner. Also deswegen ist ja CESA für mich auch wichtig, auch die Interaktion mit anderen Sachverständigen mal rauszufinden, was die so für Probleme haben oder was für Lösungen es gibt. Und mal gucken, also wie gesagt, ich warte jetzt noch auf ein paar Antworten und mal sehen, was dann am Ende wirklich rauskommt. Also ich habe darüber auch die Idee, dass man auch mich wieder kennenlernt, mich im Hinterkopf hat. Ja. Vielleicht heftet es jemand ab, keine Ahnung, hat ja auch Vorteile.
Ich muss auch dazu sagen, wenn ich das jetzt mal richtig überdenke, haben wir jetzt heute unser ältestes und unser jüngstes CESA-Mitglied hier im Podcast. Michael, du warst der allererste. Ja, also auch
mit
Ich-Geschwindigkeit. Und ich glaube, Benedikt, nach dir kam jetzt gerade keiner mehr nach.
Okay, ich habe jetzt gerade wirklich an das tatsächliche biologische Alter gedacht, weil ich möchte niemanden.
Wir sind alle 35. Wir sind alle 35.
29.
Die Frauen.
Ach so, ja, stimmt, ich bin 29, ihr seid 35. Nee, ihr seid alle ganz großartig. Ja, aber das stimmt tatsächlich. Ich würde jetzt vielleicht auch kurz mal noch ins CESA reinschauen, weil ich glaube, dass auch noch nicht jeder so richtig weiß, was das ist. Ne? Also CESA ist ja letztendlich unser Coaching-Programm, das wir gegründet haben, um, ich sage mal, fast 24/7, ja, Herr Bayer?
Ich habe eine Idee, eine verrückte. Ich hatte nämlich gerade den gleichen Gedanken. Was hältst du davon, wenn wir Benedikt mal nach seinen Erwartungen, was CESA angeht, befragen und Michael mal befragen, inwieweit seine Erwartungen erfüllt wurden?
Weißt du, das hätte ich sogar gemacht, nachdem ich jetzt mit meinem Intro zu Ende gesprochen hätte. Ja, also
wir haben so eine Base, verstehst du? Wir könnten da zusammenarbeiten.
Meinst du? Ich weiß, das geht ein bisschen zu schnell. Nein, also vielleicht dazu, ich hole jetzt nochmal aus. Wir haben versucht, das könnt ihr ja dann gleich genauer erklären, eine Möglichkeit zu schaffen, wo Sachverständige über ganz Deutschland verteilt einfach eine gemeinsame Basis haben. Das bedeutet, wir haben eine Plattform. Über diese Plattform gibt es eine Community, bei der man sich austauschen kann, bei der man Probleme besprechen kann. Wir bringen ein paar Benefits mit, wir bringen auch einen breiten Rücken mit und wir haben auch mit Sarah jemanden ganz hervorragend, der sich auch mal um ich sag mal, die sozialen Termine kümmert. Also bei uns steht zum Beispiel jetzt im Juli das erste Stammtischtreffen in München. Das findet dann tatsächlich statt. Darum kümmert sich Sarah. Aber ja, jetzt gebe ich den Ball gerne zurück. Vielleicht an Benedikt, dich zuerst. Was erwartest du dir von so einem Netzwerk? Wir wollen ja auch uns entwickeln.
Da vielleicht einleiten kurz. Also Koblenz ist ja ganz Sprengnetter geprägt. Also wir sind ja ganz in der Nähe von Sprengnetter. Das heißt, hier ist ja alles beruht fast auf Sprengnetter. So, das heißt, ich meine, da bekommt man ja schon gute Infos her. Aber ja, umso mehr man sich ja mit der ganzen Materie beschäftigt, merkt man irgendwann, okay, es gibt einfach nicht nur Sprengnetter, es gibt einfach noch mehr Sachen. Und um sich da halt einfach dahingehend ein bisschen breiter aufzustellen und vielleicht auch auf irgendwie von, ja, ich soll jetzt nicht abwertend klingen, aber also vielleicht von alten Hasen, von Etablierten halt auch zu lernen, okay, worauf achten wir, auf welche Netzwerke greifen wir zurück, auf welche Veranstaltungen gehen wir, was empfinden wir, wo wir schon 10, 20 Mal waren, was empfinden wir als gut und was empfinden wir als schlecht. So, also da halt irgendwie ein Gespür für zu finden, was halt neben Sprengnetter einfach noch geht. Und ja, also das natürlich auch einfach der Austausch untereinander, dass wenn, ich meine, es gibt es, glaube ich, in jeder Branche, ich glaube, da ist keine Branche freigestellt, dass man hat irgendwie mal einen Fall, wo man sagt, das hatte ich noch nicht und man ist irgendwie froh, jemanden anzusprechen, den man, wo man irgendwie denkt, ja, man bekommt eine ehrliche, fundierte Meinung und hat damit erstmal so einen Ankerpunkt und weiß, wie man vorzugehen hat. Und ja, genau.
Sehr schön. Wir freuen uns, dass du da bist. Und wir freuen uns auf das, was noch kommt. Sehr, sehr schön. Michael, wie Patrick so schön gesagt hat, ich weiß, ich habe dein Onboarding-Gespräch letztes Jahr in Kroatien mit dir geführt, weil da war ich dann schon in meinem Sommerurlaub und da haben wir uns kennengelernt. Jetzt ist es ja auch schon wieder fast ein Jahr her, deswegen vielleicht magst du ja mal ein kleines Recap geben.
Ja, also wie du siehst, ich suche gerne im Internet und neben Cäsar gab es nichts Vergleichbares, wo man sagen kann, man kann sich mit Sachverständigen mal irgendwie Fragen stellen oder auch mal dumme Fragen. Und das finde ich halt gerade als Anfänger halt ich mal spannend, auch mal irgendwie eine total doofe Frage zu stellen im ersten Moment, weil man manchmal irgendwie auf dem Schlauch steht. Na, es funktioniert halt leider nicht immer, ChatGPT zu fragen. Da kommt nicht unbedingt das Richtige raus. Und so in der Gruppe ist halt einfach, weiß ich, so Schwarmintelligenz, so, wo man sagen kann, ich stelle mal eine Frage und dann kommen 10 Meinungen. Na, es ist manchmal noch ein bisschen arg ruhig. Aber wie gesagt, ja, wenn es einer nutzt, ist okay. Und wenn es einer nicht nutzt, schade. Also ich finde es genial. Ich schreibe ja regelmäßig mal was rein.
Sehr schön.
Und da fällt immer wieder Lustiges auf.
Definitiv. Und ich glaube, das macht es letztendlich aus. Wir haben Mitglieder, die sind wahnsinnig aktiv. Ja, ich sag mal, die im Geben und auch im Nehmen. Und da gibt es halt auch, sag mal, so stille Beobachter, die sich natürlich auch dann melden, wenn sie halt ein Problem haben. Wir versuchen ja mit euren Fragestellungen auch eine Art Wissensdatenbank aufzubauen. Das funktioniert momentan schon ganz gut und da freuen wir uns natürlich über jeden, der da auch Input gibt. Und der Herr Bayer hat gerade sein Mikrofon so zurechtgerückt und nach über einem Jahr Podcast-Erfahrung weiß ich, the stage is yours. Patrick, los geht's.
Das stimmt gar nicht. Ich habe mich gerade zentriert ausgerichtet, weil meine grüne Kachel immer so zur Seite und ich bin ja ein Freund von Symmetrien. Nee, aber es ist tatsächlich, mir ist das neulich so bewusst geworden. Es gab im Gruppenchat bei Cäsar eine Frage, sagt mal, wann fangt ihr denn eigentlich mit Werbung an? Schon während der Ausbildung oder erst, wenn ihr fertig seid, ne, und was macht ihr dann? Und das war so ein Moment, da ist mir bewusst geworden, das ist eine Frage, die kannst du tatsächlich nirgendwo anders stellen. Wenn du sie an einen Internet-Marketing-Spezialisten stellst, er wird dir mal sagen, so früh wie möglich, so früh wie möglich. Übrigens, ich habe hier ein Vertragsangebot für Sie. Ja?
Hinweis, oder, und wenn du einen Kollegen fragst, der hier in der Region tätig ist, der wird sagen, Werbung? Wofür denn,
ja, genau,
Werbung?
Ja,
habe ich gar,
genau,
keine Zeit für.
Je älter die Kolleginnen und Kollegen sind, desto häufiger kommt dann halt die Antwort, Werbung, nö. Also ich bin ja schon überfordert mit dem, was ich sonst so alles hier liegen habe. Ne? Natürlich, das ist so. Also auch wir haben hier Sachverständigenbüros in der Ecke, die machen das seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland gefühlt. Und haben dementsprechend auch wirklich überhaupt noch nicht mal eine Internetseite, ne? Weil sie sagen, ja, das reicht mir hier schon, ich kenne hier jeden. Aber das war wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, naja, wem willst du diese Frage sonst stellen? Und gleich irgendwie viele Leute erreichen. Und da kam ja dann auch wirklich, nee, ich habe erst abgewartet, bis die Ausbildung zu Ende hatte. Ne? Der eine oder andere hat dann gesagt, nö, ich habe schon ein bisschen früher angefangen. Und das war halt so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, wie groß der Mehrwert an der Stelle einfach ist.
Ja.
Einfach wirklich, und Michael hat das ja gerade gesagt, auch mal dumme Fragen stellen, so können die ja vermeintlich immer nur dumm klingen für denjenigen, der sie stellt, aber für viele ja wirklich dann, also bei mir geht dann immer gleich wirklich die ganzen Zahnräder hier in meinem mechanischen Hirn los und ich fange dann an, darüber nachzudenken, ja, stimmt, also ne, das ist ja, manchmal sind das so ganz, ganz einfache Sache. Michael ist da ja auch so ein Spezialist drin, Widersprüche zu finden in gewissen Themen und Dingen und Fehler aufzudecken. Und das sind ja Sachen, mit dem, die machst du seit Jahrzehnten so. Und dann kommt so ein blutiger Anfänger, ne, Michael, nimm's mir nicht übel, so um die Ecke und stellt erstmal so ein seit Jahrzehnten erprobtes System in Frage. Und du denkst dir, ja, eigentlich hat er recht. So, und Michael, das auch. Auch mal zu diskutieren oder anzufragen oder auch zu schreiben, ohne dafür gleich verurteilt zu werden, ja? Also ich meine, wenn du sowas, ich weiß nicht, bei LinkedIn postest oder so, da bist du ja gleich, wirst wahrscheinlich gesteinigt, ne?
Oh ja, wie wir mit unserem KI-Post, weiß ich noch, was darunter abging. Michael, was war denn so deine tollste Überraschung in der Immobilienbewertung? Weil ich finde es immer so spannend, wenn man vorher gemakelt hat und dann Immobilienbewertung erlernen möchte, so ging es mir zumindest, ich habe ja auch vorher gemakelt, dass man dann doch mal merkt, okay, ich habe vielleicht die Schieberegler in meinem Programm da doch ein bisschen willkürlich von A nach B bewegt, bis der Wert unten einfach so gepasst hat, wie es mir gefallen hat. Was war denn so dein größter Aha-Effekt? Oder was du überhaupt gar nicht verstehen kannst?
Also was ich immer am spannendsten finde, ist halt, alle reden immer von Modellkonformität. Toller Begriff. Und wenn man sich da mal genauer anguckt, Immowert V gibt dann so Begriffe wie objektspezifischer Sachwertfaktor. Ich habe jetzt gerade so eine umgebaute Scheune. Na, die alle Räume sind auf verschiedenen Ebenen.
Oh.
Und wenn man sich dann so die Sachen im Internet anguckt, sind noch nicht mal alle Gebäudeteile erfasst. Da geht es an Schwarzbau und so ein Kram. Und dann ist die Frage, kann ich da überhaupt einen Sachwertfaktor nehmen, der Einfamilienhaus, Neubaugebiet, freistehend, na, gibt es da überhaupt was dafür? Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, was ich beschäftigen muss. Kann ich das überhaupt vergleichen mit was anderem? Habe ich davon überhaupt 10 Gebäude in der Umgebung, wo genauso sind? Ja. Meistens dann so wie diese Häuser, wo hinten eine Halle ist, wo früher mal Weingut oder Pferdestelle oder irgendwas. Keiner will diese Stelle. Als Makler sagt man, ist ein Abzug. Will ja keiner haben, muss weg. Ja, und das ist das. Wo man sagt, Wertermittlung und Makler ist halt wirklich zwei Paar Schuhe, die echt spannend sind. Ja, wo der Makler sagt, oh, ich sehe 10 Eingangsstufen, oh, scheiße, alte Leute kriege ich nicht mehr hin, na, weil die wollen ja keine 10 Stufen laufen. Kommt der Sachverständige und sagt, oh, 10 mal 450 Euro Herstellungskosten. Dann sage ich, nee, kann ich nicht. Ist Abzug.
Also was da natürlich tatsächlich ein Punkt ist, und da bin ich bei dir, genau hinter solche Dinge zu blicken, ne? Also auch zu verstehen und zu sagen, naja, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, welche Vergleichsobjekte der Gutachterausschuss herangezogen hat, um seine Sachwertfaktoren abzuleiten. Wie oft war so eine Halle dabei? Also wahrscheinlich nie. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich ein total interessanter Punkt. Mit der neuen Immowert V, also früher war das ja so, dass das Thema Modellkonformität in den Wertermittlungsrichtlinien gar nicht so drin war. Dann hat man das übernommen, jetzt vor allem ja sehr präsent in der neuen Immowert V, und plötzlich diskutiert man über strenge und enge Modellkonformität. Ne? Also du siehst, die Sachverständigen suchen sich immer einen Weg, wie sie aus ihrem Korsett wieder rauskommen. Und da ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich immer sage, also gottgegeben glücklich bin ich, weil dieser Paragraph 7 Absatz 2 sonstige Zu- und Abschläge dazugekommen ist, weil ich dann erstmal einen Sachwertfaktor anwenden kann, und dann mich austoben kann, indem ich nämlich schreibe, naja, was alles passt denn hier überhaupt gar nicht zu meinem Normobjekt zum Beispiel. Ja? Hm. Aber da sind wir wieder in dem Bereich, wo ich sage, ja, das kann ich zwar machen, aber dafür muss ich auch den Markt kennen. Und wenn ich zum Beispiel das IW1 in das IW1, also das Grundlagenseminar bei Sprengnetter einsteige, dann ist immer das Erste, was ich sage, für die, die Immobilienmakler sind, cool, ihr kennt den Marktpreis, ja, ihr müsst jetzt nur noch lernen, das mathematisch herzuleiten. Ne? Hm. Und das ist definitiv so. Und ich stehe auch immer wieder vor Objekten, vor denen ich denke, hättest du mal vorher besser nachgefragt.
Da habe ich auch jetzt eine schöne Anekdote tatsächlich. Da bin ich sehr gespannt, was passiert. Patrick, du hattest es schon erzählt, am Freitag hatte mich eine Kundin angerufen. Und das, die hat im Rahmen einer erbrechtlichen Angelegenheit einen potenziellen Gutachtenauftrag. Und wir stehen da in Konkurrenz mit einem, ich sage mal namentlich, sehr bekannten, überregional tätigen Sachverständigenbüro, das mit
Partnerbüros. Ich würde sagen, es ist kein Sachverständigenbüro, sondern es ist ein Marketingunternehmen.
Eine Leadmaschine, können wir das so nennen? Keine Ahnung, was das ein. Und dazu vielleicht kurz die Geschichte. Die Kundin hatte mir dann gesagt, wo das Objekt liegt. Und ich hatte das dann mal gegoogelt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren dann der zweite unter dieser Leadmaschine im Internet, den sie angerufen hat. Und ich guckte mir das auf Google Maps an und sagte, also Barriebe, ich kann das absolut nicht einschätzen, was da letztendlich, ne, Michael, wie bei dir, da hinten sind Stallungen mit dran, auf die Stallungen ist ein Rohbau draufgepackt worden, links an ist ein halb abgebranntes altes Bauernhaus, insgesamt 5000 Quadratmeter Grundstück, da hinten gammelt noch irgendwie ein bisschen Landwirtschaftsfläche rum, schauen wir mal. War 10 Minuten von mir entfernt. Ich komme einfach vorbei und ich schaue es mir an, es tut mir leid. Diese Konkurrenten, sag ich jetzt mal, lagen bei ihrem Preis fürs Gutachten bei 2.500 Euro brutto. Das heißt, mit allem drum und dran. Gut, jetzt muss man sagen, wir sind hier auch in Gera, hier ist alles ein bisschen gesetzter. Ich bin aber hingefahren, habe es mir angeguckt und habe, wie du vollkommen richtig gesagt hast, ich musste mir erstmal ein Bild davon machen. Ja, also da einen Marktwert einzuschätzen, zu sagen, ich mache das jetzt einfach, weiß ich, Kraft meiner Wassersuppe, ist ganz, ganz speziell, weil hier braucht es halt dieses individuelle Auge. Und ich bin jetzt total gespannt, ob wir den Auftrag kriegen, weil wenn ja, klopfe ich mir ein bisschen auf die Schulter, weil wir konnten das Honorar nicht halten. Also wir hätten es tatsächlich ein bisschen preislich intensiver angeboten. Und das, glaube ich, unterscheidet einen auch ganz gerne mal von Leuten, die sich halt nicht genau damit auseinandersetzen. Das hat auch die Kundin beeindruckt, das hat sie auch gesagt, dass sie das sehr, sehr positiv empfindet, dass ich hier bin, mir das anschaue und das dann genauestens nochmal beurteile, wenngleich das natürlich auch nicht immer geht. Ja, also jetzt extra nach Erzgebirge wäre ich deswegen auch nicht gefahren, aber es waren halt 10 Minuten von mir entfernt. Ich habe es mir angeschaut und wenn wir den Auftrag geben, dann bin ich ein bisschen stolz tatsächlich, ja. Benedikt, wie ist denn das bei dir? Du bist ja auch noch 29 oder 35, wie war das nochmal, die Männer?
Ja, 35. Genau, Anfang 30. Ja, ja.
Genau. Wie hast du das so empfunden als junger Kollege gegenüber Kolleginnen und Kollegen, die natürlich schon alt gedienter sind? Und gerade wenn du sagst, bei euch in der Region ist auch Sprengnetter sehr präsent, kann ich mir vorstellen, ist auch die Sachverständigendichte keine sehr dünne, oder?
Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht den Vergleich, wenn ich ehrlich bin, wie es woanders ist. Aber ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht erst als Sachverständiger ein Thema, sondern auch vorher einfach schon Thema, dass man einfach als, sag ich jetzt mal, junger Mann mit Ende 20, Anfang 30 sich gegenüber Leuten durchsetzen muss, die dann vielleicht in den mittleren
70ern,
wie auch immer, halt, ich glaube halt auch, dass es von den Kunden her noch nicht mal böse gemeint ist, aber einfach gegenüber den Kunden ja ein anderes Erscheinungsbild haben. Also die vermitteln einfach was anderes, einfach durch das Alter, was einfach, es muss ja nicht so sein, dass sie dann eine andere Qualität haben, aber einfach der Kunde, der einen 10, 20, 30 Sekunden sieht und der eine ist Anfang 30 und der andere ist, ich weiß es nicht, 50, der vermittelt was anderes. Und das ist halt, denke ich, schon immer ein Punkt. Was haben wir? Wir haben jetzt, wir achten darauf, dass wir versuchen, viele Google-Bewertungen zu bekommen, damit man halt irgendwas hat, mit dem man einem fremden Dritten zeigen kann, hier, die machen eigentlich einen guten Job, die sind da hinterher, die sind vertrauenswürdig. Und ja, also das versuchen wir schon. Aber gerade ist es, was ihr eben auch angesprochen habt, letzte Woche auch wieder ruft jemand an, ja, die haben ein ganz spezielles Gebäude im Außenbereich, irgendwie mehrere Gebäude, vielleicht sogar Apartmenthaus, sie wissen gar nicht genau, was das ist und ja, ob wir das machen können, was wir denn meinen, wie viel das wert ist und was das kostet. Ja, das ist natürlich so am Telefon ganz, ganz schwierig zu beantworten und also eigentlich nicht möglich. Und ja, das Gleiche finde ich, also was bei uns jetzt schon öfters ist, so auch wie immer wie Grundsteuerthema, dass die Leute deswegen anrufen und sagen, ja, sie denken, sie sind benachteiligt. Wir sollen doch mal sagen, ob das machbar wäre. Ja, also ist natürlich schwierig, irgendwie auch mit einem wirtschaftlichen Hintergedanken, ohne die komplette Wertermittlung durchzuführen, ohne alle Unterlagen besorgt zu haben und dann zu sagen, ja, ich denke, das ist machbar oder das ist nicht machbar. Natürlich hast du bei manchen Extremfällen schon ein Gespür, dass du sagst, ja, ich denke, da unter den Besonderheiten könnte man da hinkommen, weil einfach das Finanzamt mit pauschalen Sätzen rechnet, aber trotzdem finde ich das immer schon schwierig, halt so übers Telefon zu beraten oder auch zu sagen, ja, wohin der Wert geht. Ich glaube, also das Produkt beraten, da muss man die Leute erstmal abholen. Was brauchen die überhaupt? Brauchen die ein Kurzgutachten? Brauchen die ein Vollgutachten oder eine Beratung? Einfach nur, die fragen wir uns wegen den wildesten Sachen an. Dann müssen wir erstmal fragen, was braucht ihr eigentlich oder wofür braucht ihr es? Weil was wissen die Leute eigentlich nicht, sondern eigentlich nur wofür. Also das heißt, da mussten die aber auch am Anfang lernen, ja, weil wenn die das und das haben, was brauchen die dann? Da hat man jetzt in der Ausbildung, ja, glaube, war dann nachher eigentlich eher auch so Learning by Doing. Ja, aber das würde ich schon sagen, sind so die schwierigsten Punkte.
Zwei Dinge, wo ich glaube, die ihr total richtig macht, ist einmal wirklich die Kunden zu beraten. Ja, ich sage ja immer, das ist nochmal eine Krankheit. Ich habe das ja von meinem Ausbildungsbetrieb, der Dresdner Bank, die hieß ja die Beraterbank, mitbekommen. Wirklich Konzeption vor Kondition hieß es damals immer. Ja, also wirklich auch so wie Anne das völlig richtig gemacht hat, bei einem Objekt dann einmal zu sagen, wissen was, ich komme einfach mal vorbei, ich gucke mir das an, wir bequatschen das. Und ich finde, das ist ein totaler Gamechanger. Ich mag das Wort Gamechanger, merkt ihr mir. Aber ist so, oder Dealmaker, noch viel besser, yo. Aus zwei Gründen. Einmal, wenn ihr schon mal da seid, um euch das anzugucken, der Kunde hat Hemmungen, euch ohne Auftrag wieder wegzuschicken. Das muss man einfach schon mal sagen. Ja, also es ist verkaufspsychologisch total klug, dahin zu gehen, zu gucken, ein Angebot zu machen, weil du kannst dir relativ sicher sein, du bist der Einzige, der da aufkreuzt und erstmal sagt, ich komme vorbei, kostet sie nichts, ich gucke mir das an und dann sprechen wir das ab. Dann ohne Auftrag rauszugehen, halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich tatsächlich, es sei denn, du führst dich auch wie die Axt im Walde. So. Von daher schon mal ein total kluger Move. Und mein Tipp auch an Existenzgründerinnen und Existenzgründer im Sachverständigenwesen da draußen. Am Anfang habt ihr ja meistens noch ein bisschen mehr Zeit. Wenn ihr eine Anfrage kriegt, macht das doch einfach mal. Sagt dem Kunden, wissen Sie was, kann ich gerade nicht einschätzen. Ja, ich komme einfach vorbei, wir gucken uns das an und dann entscheiden sie, ob sie es machen oder nicht. Ist auf jeden Fall ein Wettbewerbsvorteil, auf jeden Fall. Das Zweite ist, euch ist ja jetzt so eine Pflegeimmobilie über den Weg gehüpft. Auch richtig gemacht, einen erfahrenen Kollegen, erfahrene Kollegin mit an die Seite nehmen, zu sagen, hey, können wir da ein Koop-Geschäft draus machen? Können wir es gemeinsam irgendwie darstellen? Ist, finde ich, ein super Move, weil ich lerne daraus und beim nächsten Mal kann ich es im Zweifel vielleicht sogar schon selber machen. Ja? So. Das sind, finde ich, sehr, sehr gute Dinge. Michael hat das ja auch in der Vergangenheit gemacht, ne, dass er gesagt hat, hier, das ist mir zu komplex, das kann ich nicht oder sowas. Wer hat Zeit von euch? Und das ist auch ein Punkt. Wir hatten mal überlegt, ob wir da im Cäsar nochmal da einen Schritt weitergehen und das plattformmäßig so aufbauen, dass man wirklich untereinander ganz frei und, wie soll ich sagen, entspannt auch Teile von Aufträgen oder Aufträge untereinander austauschen kann, um wirklich zu gucken, für wen passt das am besten und wer kann da vielleicht gerade einfach zur Seite springen. Und das ist was, das werden wir auch noch in den nächsten Monaten nochmal vorantreiben. Aber von daher sind das, glaube ich, zwei Outputs, danke dafür, Benedikt, die total wichtig sind, wenn du am Anfang stehst, einfach viel, viel mehr Fokus auf die Beratung zu legen, um dadurch zu punkten, weil das machen, das ehrlicherweise die Alteingesessenen machen das nicht mehr, ja.
Und Auch wenn das jetzt ein wenig pauschal klingt, man glaubt nicht, wie unerfahren die Kunden sind. Also Dinge, die für uns, die irgendwie mal in der Immobilienwirtschaft rumgewurschtet haben, als Hausverwalter, als Makler, weil sie studiert haben, was auch immer. Ihr kommt auf geballtes Unwissen zu. Ja, und das stelle ich immer wieder fest, zum Beispiel da, vielleicht kurz zum Abschluss noch die Anekdote rund zu machen. Das ist ein, wie gesagt, riesengroßes Flurstück und da habe ich rechts ein altes Bauernhaus, links eine Stallung und auf die Stallung hat jemand angefangen, Rohbau zu packen, mit Baugenehmigung angeblich. Und die Aussage war gleich, ja, aber der Rohbau hier oben, das spielt hier keine Rolle. Das hat mein Mann dahin gepackt, sag ich. Jemand steht also im Grundbuch. Nein, 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 der Vater, der Verstorbene steht noch im Grundbuch. Sag ich, haben Sie das irgendwie mal, weiß ich nicht, auseinanderdifferenziert? Nein, nein, nein. Seit wann steht denn dieser Rohbau dann hier oben? Naja, das war noch, als Fadi noch gelebt hat, sag ich, ja. Dann müssen wir es voll im Erbe mit berücksichtigen, weil dann letztendlich bildet es gemeinsam mit dem Rest hier eine Einheit. Wer hat die Baugenehmigung gekriegt? Ihr Vater, aha. Sag ich, das ist vollkommen egal, wer das Ding bezahlt hat. Ja. Und das sind, wie gesagt, so Dinge, das wussten die nicht. Und das sind die sehr dankbar, wenn man die mal in diese Richtung aufklärt. Das war tatsächlich ein sehr schöner Termin. Ob es letztendlich klappt, weiß ich nicht, weil ich musste, wie gesagt, das Honorar ein wenig reißen von den Kollegen, sage ich jetzt mal. Wobei ich mir auch bei aller Liebe nicht vorstellen kann, dass es für das Honorar darstellbar ist, weil die haben sich auch vor Ort nicht angeschaut, wie dem auch sei. Ja, wie gesagt, das letztendlich macht uns aus. Seid präsent, seid laut, das hat Michael auch
vorgestellt. Kaufst du günstig?
Dann. Kaufst du zweimal.
Kaufst das habe ich der Dame auch kaufst du zweimal, ja.
Na? Okay, ihr Lieben, so, ich würde jetzt mal sagen, es war wahnsinnig wertvoll, auch nochmal hier gleich parallel zwei Ansichten zu bekommen. Ich schließe ja immer gerne mit so einer Anekdote ab. Ne? Also ich sag mal, so ein witziges, lustiges Ereignis, manchmal auch, wie soll ich denn sagen, komisch und lustig zu sein. Michael, was war denn so eine Anekdote, die du gerne nochmal mitgeben wollen würdest?
Also oft sehe ich bei Leuten, gerade so, ich mache ja mehr Makler momentan noch, weil ich noch keinen Abschluss habe, sondern auf dem Grundstück kann man noch bauen. Dann muss man immer schmunzeln. Dann guckt man mal rein, ja. Da ist nichts mehr zu bauen, da ist überhaupt kein Platz für.
Das ist vor allem bei Scheidungsauseinandersetzungen sehr häufig so, dass der eine Partner fest davon überzeugt ist, dass das Bauland ist und der andere fest davon überzeugt, dass das nur Gartenland ist.
Ja, muss man zweimal gucken.
Oder die Leute denken, dass du einen herben Kostenabzug machst, weil da Unkraut wächst in den Außenanlagen, habe ich auch schon festgestellt. Auch schön. Benedikt.
Ja, darauf aufbauen vielleicht einfach. Ich glaube, es kommt darauf an, mit welchem Hintergrund der Auftraggeber unterwegs ist. Also ist es jetzt irgendwie, soll es einen niedrigeren Wert nachweisen, soll es einen hohen Wert nachweisen? Dementsprechend bekommt man von dem Auftraggeber Informationen, ob das Objekt ganz toll oder ganz schlecht ist.
Ja, natürlich.
Sag mir, was du willst, ohne dass du mir sagst, was du willst. Das ist ja, genau, stimmt. Genau. Ja, das stimmt. Also das ist auch, ne, wenn du dann im Ortstermin stehst und die Kunden sich wirklich Mühe geben, die Hütte schlecht zu rechnen, das ist manchmal nimmt das schon humoristische Züge an.
Der Bodenrichtwert wird irgendwo bei 350, 400.000 sein und sagst, ah, ich kann es jetzt nicht so genau sagen, werden wir irgendwo vielleicht nachher bei 600, 700. Nein, 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 das kann maximal 300 sein. Ja,
dann weißt du schon warum. Wir haben ja noch die Wand vom Stall, haben wir doch noch nicht noch so schön angestrichen. Schauen Sie doch nochmal, das ist blau, oder? Ja, oh. Gut, bezahlbar wird der ganze Spaß. Okay, ihr Lieben, es war total cool, dass ihr euch die Zeit genommen habt und nochmal so einen Einblick genau in die Praxis gegeben habt. Also in die Praxis von nicht denjenigen, die jetzt hier kommen, weil sie so viel Erfahrung haben, das natürlich auch, ne, weil ihr ja trotzdem euren Job großartig macht, sondern weil ihr auch am Anfang, also mal mehr und mal weniger steht. Wir haben alle noch viel, viele Jahre zu arbeiten und ich finde es total großartig, dass ihr hier bei uns wart. Bei Sachverstand mit Herz, mit Anne Brackhoff und Patrick Bayer. Ihr Lieben, geht raus in die Welt und bewertet.
Aber richtig. Macht's gut.
Attacke.
Ciao.
Ciao. Danke.
Euer ImmoMarkt2Go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Wärmepumpen sind beim Heizen im Neubau zur dominierenden Technologie geworden. In 2024 wurden rund 69% der neuen Wohngebäude damit ausgestattet. In Ein- und Zweifamilienhäusern sogar über 74%. Gasheizungen spielen mit nur noch 15% kaum noch eine Rolle. Auch bei Neubaugenehmigungen liegt der Wärmepumpenanteil mittlerweile bei über 80%. Im Altbau dominiert jedoch weiter Gas. Dabei zeigen Studien, auch in älteren Gebäuden sind Wärmepumpen oft wirtschaftlicher als Gasheizungen. Vor allem, wenn man über 20 Jahre hinweg alle Kosten inklusive CO2-Preis einrechnet. Staatliche Förderung und günstige Kredite machen den Umstieg attraktiver, besonders in Kombination mit Photovoltaik. Der Trend zur Wärmepumpe setzt sich fort, politisch, wirtschaftlich und technologisch. Das war euer ImmoMark2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge. Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.